Das ist jedoch ein Irrtum. Zwar ist eine gesunde Einnahme von Informationen, abwechslungsreich zusammengestellt, gut zubereitet und vernünftig, natürlich ohne Hektik, eingenommen, das beste Mittel für eine im Allgemeinen vollständige Versorgung mit den notwendigen Stoffen. Stress, Eile, gesteigertes Konsumverhalten und eben nicht abwechslungsreiche Dudelfunkkost sind jedoch Merkmale unserer Gesellschaft.
Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Januar 1992.
Daher ist es wichtiger denn je, den vielfältigen Auswirkungen, die durch ein zu wenig an Informations- und Hintergrundinfoversorgung entstehen können, entgegenzutreten. Zur Vorbeugung und Behandlung derartiger Krankheitserscheinungen dieses Info, das dem neuesten Forschungsstand entspricht. Unerwünschte Nebenwirkungen wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Magen- und Darmstörungen, gesteigerte Aggression und allergische Reaktionen treten in der Regel nur bei zwanghafter Verabreichung dieses Produkts in Verbindung mit dienstlichen Verpflichtungen auf. Bei sonstigen negativen oder positiven Reaktionen und Begleiterscheinungen kritischer Art empfiehlt es sich, diese unter der bekannten Studionummer 0761 31028 loszuwerden. Zur Dosierung: 60 Minuten oder 6x10 Minuten im Durchschnitt. Doch durchschnittlich will dieses Produkt natürlich nicht sein. Deshalb die Zusammensetzung aus vielfältigen Themen von verschiedenster Länge. Da ist zunächst eine Kurzinformation zur geplanten Stationierung eines deutsch-französischen militärischen Großverbands in Mülheim. Außerdem ein Ökothema, nämlich die Stilllegung von Zechen als ökologisches Problem. Die Bergbauämter haben scheinbar bisher noch nie an die Verseuchung des Grundwassers durch den Bergbau gedacht. Gedanken, die wir uns darüber gemacht haben, in einem zweiten Beitrag. Der dritte Beitrag, ein Telefon-Live-Interview mit Superintendent Christoph Ziemer. Er ist Mitautor eines Aufrufs von 11 prominenten BürgerrechtlerInnen zu einem Tribunal zur Aufarbeitung in Sachen Stasi-Vergangenheit.
Thema Algerien. Algerien ist ja neuerdings stark in der Presse. Wir führten ein Gespräch mit einem in Tübingen lebenden Algerier über den Fundamentalismus und die politische Situation, die sich jetzt nach dem Militärputsch in Algerien ergeben hat.
Alle Jahre wieder Nachrichten zu Kuba. Dieses Mal handelt es sich um eine Hinrichtung, die am 21. durchgeführt wurde. Der Kubaner Eduardo Díaz Betancourt wurde also am 21. hingerichtet. Wir werden heute ein Studiogespräch dazu hier machen, wie wir das Ganze einschätzen können.
Doch zunächst eine Kurzmeldung, einmal mehr die Wohnsituation der Studierenden in Freiburg betreffend. Rund 345 Mark zahlen die Freiburger Studierenden im Durchschnitt für ihre Unterkunft. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die der Wohnungspolitische Arbeitskreis Schwarzer Baron des UASTA der Freiburger Universität in der vergangenen Woche in den drei Mensen der Stadt durchgeführt hat, und zwar unter 1500 Studierenden. Auf dem freien Wohnungsmarkt ist danach die durchschnittliche Miete noch höher. Lässt man die 16% der Befragten außer Betracht, die einen der begehrten Wohnheimplätze ergattert haben, so müssen monatlich 365 Mark Miete gezahlt werden. Die Erst- und Zweitsemester zahlen noch einmal 10 Mark mehr. Diese Zahlen machen deutlich, dass die Freiburger Studentenmieten seit der Sozialerhebung des Studentenwerks von 1988 noch einmal in die Höhe geschnellt sind. Damals lag der Durchschnittspreis für die Unterkunft bei 302 Mark und war damit schon bundesweit Spitze. Die neue Umfrage zeigt auch, dass sich die Struktur des studentischen Wohnens in Freiburg verändert hat. Gaben 1988 noch 36% der Befragten an, in einer eigenen Wohnung zu leben, so waren es diesmal nur noch 20%. Auch wenn man einzeln vermietete Zimmer einer Wohnung, im Übrigen die für Vermieter wohl lukrativste Variante studentischen Wohnens, hinzurechnet, kommt die aktuelle Umfrage nur auf 31%. Fast die Hälfte der Befragten lebt auf weniger als 15 Quadratmetern. 7% haben nicht einmal 10 Quadratmeter Wohnraum. Und von den auf dem freien Markt gemieteten Zimmern haben 10% kein Bad. Ohne Küche muss fast ein Viertel der Studierenden auskommen. Und dabei liegen 73% der Mieten auf dem Wohnungsmarkt für Studierende über 275 Mark. Hart trifft die Freiburger Wohnungsmisere auch die BAföG-Empfängerinnen. Zwar liegt ihre Miete mit 350 Mark im Schnitt niedriger als der Gesamtdurchschnitt, aber damit übertrifft sie die dem BAföG-Bedarfssatz zugrunde gelegte Miete, also 210 Mark, immer noch mehr als deutlich. Für den UASTA der Universität müssen aus den Ergebnissen dieser Umfrage Konsequenzen gezogen werden. Erstens zeigen die Zahlen, dass auch die 1000 geplanten neuen Wohnheimplätze, für die in den Haushaltsplänen im Übrigen des Landes bisher noch gar keine Mittel veranschlagt sind, nicht ausreichen werden, den studentischen Wohnungsmarkt ausreichend zu entlasten. Außerdem müssen bei der jetzigen Wohnungsnot, von der ja nicht nur Studierende betroffen sind, ausnahmslos alle bestehenden Wohnungen weiter als Wohnungen auch genutzt werden. Zusätzlich fordert die Studierendenvertretung, das Grand Hotel am Fahnenbergplatz für studentisches Wohnen umzubauen und für das Vauban-Gelände die billigste und am schnellsten realisierbare Lösung umzusetzen, nämlich das Konzept der selbstorganisierten, unabhängigen Siedlungsinitiative SUSI. Zweitens sind, so der UASTA, die durchschnittlichen Mietpreise belegt dafür, dass der BAföG-Satz auch nach der jüngsten Erhöhung völlig an der Realität vorbeigeht und daher dringend, und zwar diesmal deutlich, angehoben werden muss. Zugegeben, etwas ungewöhnlich für das Info, ein Veranstaltungshinweis direkt zu Beginn. Ebenfalls für diese Sendung, wie Mensch weiß, etwas ungewöhnlich, dazu noch vom Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, natürlich, wie es sich gehört, e.V., Bezirksgruppe Freiburg. Entschuldigung, die Männer wollten ja eigentlich unter sich bleiben, geschlossene Gesellschaft, wie sich dies nennt. Doch wieso sollte nicht auch die Öffentlichkeit zu dieser Geselligkeit beitragen, zumal es um eine Sache geht, die von großem öffentlichen Interesse ist und sicherlich nicht unter Verschluss gehört. Die 3. französische Panzerdivision ist aus Mülheim abgezogen bzw. abgezogen worden und schon stehen die nächsten Truppen vor der Tür. Beginnend mit dem kommenden Jahr soll ein binationaler, also deutsch-französischer, militärischer Großverband in Mülheim stationiert werden. Dieses Vorhaben wird nicht ohne Einfluss sein auf die Regio, insbesondere den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, so meint sogar die Bundeswehr. Aus diesem Grund hat selbiger, einträglicher Verein den Kommandeur der deutsch-französischen Brigade, nämlich Brigadegeneral Helmut Neubauer, zu einer Vortragsveranstaltung eingeladen, und zwar für morgen Samstag, den 25. Januar, von 9.45 Uhr bis 12 Uhr ins Bürgerhaus in 7840 Mülheim. Da dieses Thema allerdings im allgemeinen öffentlichen Interesse liegt, fordert der Mülheimer Friedensrat dazu auf, dass die gesamte Bevölkerung von diesem Informationsangebot dennoch Gebrauch machen sollte.
Die Schließung von Erzgruben im großen Stil macht nicht nur ganze Dörfer arbeitslos, auch ökologische Folgen, an die bisher niemand gedacht hat, kündigen sich an. Erzförderung sorgt dafür, dass bisher mineralisch gebundene Metalle als Schlacken, Stäube und Abraum vorliegen. Diese sind dann wasserlöslich und daher hochgefährlich. Gerhard Schmidt vom Darmstädter Öko-Institut erklärt.
Es sieht so aus, dass beim Bergbau das Grundwasser weitgehend entfernt werden muss, damit man die Grube überhaupt vernünftig ausbeuten kann. Das Wasser wird in einem großen Kegel abgesaugt und es bildet sich ein Grundwassertrichter mit relativ geringem Wasser. Zulauf und man kann vernünftig in den Gruben arbeiten, ohne dass man ständig Wasserprobleme hat. Wenn man den Abbau einstellt in einer solchen Grube, dann stellen sich praktisch die alten Grundwasserverhältnisse wieder her, wobei noch zu berücksichtigen ist, dass ja jetzt Hohlräume in der Erde sind und dass sich dadurch das Wasser rascher in diesen Hohlräumen bewegen kann, wenn man die Hohlräume nicht entsprechend verfüllt hat. Dieses Grundwasser, was abgepumpt wird während des Betriebs der Mine, muss in einer Abwasserreinigung von den Schadstoffen befreit werden, die das Grundwasser, wenn es durch diese Schichten läuft, in denen abgebaut wird, normalerweise aufweist, nämlich alles das, was man dort ausbeutet. Nicht? Wenn man dort Metallerze ausbeutet, dann hat man natürlich auch eine metallische Verschmutzung. Wenn man Uran abbaut, dann hat dieses Wasser auch radioaktive Verschmutzungskomponenten, wie das Uran selbst oder das Radium, welches immer bei dem Uran mit beteiligt ist und mit vorhanden ist. Das heißt, man muss dieses Wasser reinigen und nach dem Abstellen der Ausbeutung fällt natürlich weiter verschmutztes Wasser an.
Nach der Stilllegung der Pumpen läuft das gesamte Stollensystem voll Wasser. Solange in der Nähe des Bergwerks noch andere Gruben in Betrieb sind, wird jedoch weiter abgepumpt, um den Grundwasserstand entsprechend tief zu halten. Dies ist in der BRD weitgehend der Fall. Und so konnte mir auch niemand in den entsprechenden Instituten der Bergbauforschung Auskunft über mögliche ökologische Folgen geben. Die Folgen werden in anderen Ländern jedoch deutlich, in denen Grubenstilllegungen im großen Stil erfolgten. Im Westen Englands ergießt sich hochbelastetes Abwasser aus einer übervollen Mine in die Umgebung. Doch auch dort, wo das Grundwasser unter der Oberfläche bleibt, ist die Verseuchung des oberen Grundwassers und des Oberflächenwassers unvermeidlich.
Je nach lokalen Verhältnissen stehen die Grundwasserströme natürlich auch mit Oberflächenwasserströmen in Verbindung. Ich mache mal ein anschauliches Beispiel. Man hat in so einem Grubenbereich Schächte und darüber stehen auch sämtliche Schichten, in denen man abgebaut wird, miteinander in Verbindung. Sämtliche Wasserhorizonte des Grundwassers, wie man sie nennt, das heißt verschiedene Lagen in verschiedenen Tiefen, in denen sich das Wasser bewegt, stehen miteinander über diese Schächte in Verbindung. Und je nach den lokalen Verhältnissen tritt das Grundwasser, welches verschmutzt ist, an irgendeiner Stelle wieder zutage und vermischt sich mit Oberflächenwässern. Das kann über mehrere Grundwasserhorizonte hinweggehen, dass sich so eine Verschmutzung sehr langsam ausbreitet. Wenn der Eintritt dieses verschmutzten Grundwassers in Oberflächengewässer sehr weit weg ist, dann kann das sehr, sehr lange dauern, bis die Verschmutzung auftritt in diesem Oberflächengewässer. Aber sie wird irgendwann mit Sicherheit auftreten. Und das ist im Grunde die sehr langfristige Folge, dieses mit dem Bergbau normalerweise immer verbunden ist.
Den Laien ist diese Problematik wohl buchstäblich verborgen geblieben. Zudem dürften die Zeiträume der Grundwasserbewegungen dem schnellen und kurzlebigen Ökologiebewusstsein der Bevölkerung abgehen. Schwermetall und radioaktive Verseuchung des Grundwassers? Na sowas kann doch gar nicht sein. Gerhard Schmidt macht das fehlende Bewusstsein an der fehlenden Sensibilität fest. Denn bisher gab es Wasser im Überfluss.
In anderen Ländern ist dieses umgekehrt. Da hat man sich eher mit den Folgen des Bergbaus beschäftigt, mit den ökologischen Folgen, weil man schon sehr lange Bergbau hat und weil man die Folgen für die regionale Wasserversorgung beispielsweise schon sehr direkt gespürt hat. Ich denke da an den Südwesten der Vereinigten Staaten, wo sehr viel Bergbau betrieben wird, wo Edelmetalle abgebaut werden, auch wo seit sehr langer Zeit bereits Uran abgebaut wird und wo die Wasserressourcen ähnlich knapp sind, wie sie in so einem dicht besiedelten Land wie bei uns knapp sind, aber dort aus klimatischen Gründen. Und dort findet man eine sehr intensive Beschäftigung mit den ökologischen Bergbaufolgen, während dieses bei uns ein wenig ein lokales Problem bisher war.
Das Problem wird sich vorerst immer lokal stellen, wie beispielsweise in der Region bei der uranerzfördernden Wismutgrube in der ehemaligen DDR. Stellt sich das Problem lokal oder wird das Problem lokalisiert, das heißt dem breiten politischen Bewusstsein entzogen, könnte Mensch hier fragen. Für die Haftung derartiger ökologischer Folgen stehen die alten Zechenbetreiber in der Regel nicht mehr gerade. Auch bei der Neugenehmigung und Betriebsgenehmigung wird lokal entschieden.
Zuständig für die Genehmigung von Abbau, das heißt des Erzabbaus und natürlich auch für die Folgen daraus sind nach unseren Rechten die Bergämter bei den Ländern angesiedelt, oft beim Wirtschaftsministerium dieser Länder angesiedelt. Und im Grunde sind die Bergämter bisher, verstehen sie sich zu sehr als Genehmiger eines vernünftigen Abbaus und natürlich auch wegen der spezifischen Gefahren im Bergbau auch als Verhinderer von Unfallgefahren, die zum Beispiel durch untertägige Unfälle auftreten können, die zum Beispiel durch Absturz von Hohlräumen auftreten können, auch an der Tagesoberfläche. Da legen die Bergämter ihren Schwerpunkt drauf. Auf die langfristigen Folgen, die ein Abbau hat und welche Konsequenzen man schon während der Abbauphase daraus ziehen muss, wird in den Bergämtern meines Erachtens nach zu wenig reflektiert, weil man dann sehr viele Entscheidungen anders treffen würde. Das heißt, schon während des Abbaus und vor dem Abbau schon berücksichtigen würde, was es für langfristige Folgen hat und dann auch entsprechende technische Maßnahmen gestaltend vorschreiben. Da sind die Bergämter möglicherweise ein bisschen überfordert.
Dieses bisschen Überforderung möchte Gerhard Schmidt jedenfalls nicht als Programm verstanden wissen. Fest steht, dass diese Nachlässigkeit den Betreibergesellschaften der Erzminen ganz hervorragend zu Pass kommt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Januar 1992.
So, wir haben jetzt Superintendent Christoph Ziemer, der Superintendent im Kirchenbezirk Dresden, am Telefon. Ich bin froh, dass das geklappt hat mit dem Telefonat. Christoph Ziemer ist Mitautor eines Aufrufs, den 11 prominente Bürgerrechtler und Rechtlerinnen verfasst haben, in dem ein Tribunal gefordert wird zur Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit in der ehemaligen DDR. Herr Ziemer, sind Sie dran, ja?
Ja.
Guten Abend. Ich möchte Sie als erstes fragen, es ist ja seit 3 Wochen, seit dem 1. Januar, das Stasi-Unterlagengesetz in Kraft, was jetzt jedem Betroffenen Akteneinsicht ermöglicht. Wie würden Sie denn jetzt, wo man jetzt schon 3 Wochen die Wirkung dieses Gesetzes sieht, den Erfolg, in Anführungsstrichen, dieses Gesetzes beurteilen?
Ich denke, das kann man jetzt noch nicht beurteilen. Was man jetzt sagen kann, ist, dass dies ein genauso wichtiger wie schwieriger Vorgang ist. Beides, glaube ich, gilt. Das eine, es ist fundamental wichtig, dass hier Opfern ermöglicht wird, das, was Geheimdienste über ihn zusammengetragen haben, was sie gegen ihn vorgenommen haben, das zu Gesicht bekommen und damit dieses Stück Aufklärung ihrer eigenen Vergangenheit ermöglicht wird. Dass das zugleich schwierig ist, das war natürlich vorauszusehen, denn die Situation, in die damit diejenigen, die in die Akten hineinschauen, gebracht werden, so konfrontiert zu werden mit dieser Situation, auch mit sowohl mit dem, was mit ihnen passiert ist, was mit ihnen gemacht worden ist, als auch im Blick auf Menschen, mit denen sie zu tun gehabt haben und denen sie jetzt in den Akten begegnen. Das alles macht natürlich klar, dass es auch ein unerhört schwieriger Vorgang ist, der mit diesem Gesetz in Gang gebracht ist. Gleichwohl wiegt die Schwierigkeit nicht die Wichtigkeit auf. Also das bleibt etwas ganz wesentlich Notwendiges, ein Stück unseres Umgangs mit unserer Vergangenheit, der da in Gang gesetzt wird und bleibt auch da ein ziemlich einmaliger und hervorragender Vorgang, dass es überhaupt so geht.
Diesen Aufruf zu einem Tribunal ist wohl auch eine Antwort auf diese Schwierigkeiten?
Ja, nein. Der Tribunalgedanke ist sehr viel älter und ist keine Reaktion jetzt auf die Öffnung der Akten. Der Tribunalgedanke verdankt sich ja mehreren Anliegen. Also ein Anliegen ist etwa, dass wir ja alle wissen und das auch ziemlich schmerzhaft erfahren, dass die rechtsstaatlichen Möglichkeiten ihre Grenzen finden im Blick auf die Aufklärung etwa von Herrschaftskriminalität, wie Wolfgang Thierse es genannt hat. Also das, was sich mit dem System, mit den Spitzen der damaligen Leitung und so verbinden, dies ist rechtsstaatlich so schwer zu fassen, so dass man nach einer anderen Weise suchen musste, es dem Rechnung zu tragen, es aufzuarbeiten, es aufzuklären, aufzuhellen. Das ist ein wichtiger Gedanke. Ein zweiter Gedanke ist, dass wir ja dringend brauchen für uns, für die Menschen im Osten Deutschlands, dass sie
verbunden auch mit ihrer Vergangenheit, irgendwo zurechtkommen, sie aufarbeiten für sich selbst und dass sie, wenn sie denn sozusagen frei in die Gegenwart und Zukunft gehen wollen, müssen sie irgendwo mit dem gut umgehen. Und dafür soll das Tribunal ein aktiver Vorgang sein, ein gewissermaßen ein aktiver Vorgang von Vergangenheitsaneignung. Die bittere, schmerzhafte Wahrheit sich anzueignen, dieses gehört für mich auch zur menschlichen Kondition, zur menschlichen Bedingung, dass man die Vergangenheit auch dann, wenn sie schmerzhaft und bitter ist, versucht anzueignen. Und da will das Tribunal etwas dafür helfen.
Herr Ziemer, wenn ich gerade mal da nachfragen darf. Sie stellen sich ja drei Phasen vor. In dem ersten sollen so allgemeine Grundlagen erstellt werden. Im zweiten sollen dann öffentliche Foren, Verhandlungen und Gesprächskreise gebildet werden. Und im dritten soll das Ganze auch dokumentiert werden. Ist gerade in dieser zweiten Phase nicht die Gefahr da, wenn da so öffentliche Foren gebildet werden, dass ein bisschen, also die gerade auch die Opfer und die dran Verstrickten ziemlich, also eben in der Öffentlichkeit ziemlich bloßgestellt werden, dass das auch ein bisschen so nach Siegerjustiz und Aburteilung riecht?
Also ich denke, genau das ist überhaupt nicht im Blick. Es ist ja ein Vorgang, der von denen unternommen werden, die betroffen und beteiligt sind. Deswegen kann Siegerjustiz sowieso nicht sein. Es sind die Betroffenen, die miteinander ihre Vergangenheit aufklären, erinnern, wahrnehmen, gegenüberstellen, versuchen zu urteilen. Und dabei etwa muss man sich dann vorstellen, dass das ja lokal auch in begrenzte Vorgänge aufgearbeitet werden, in vielfältigster, unterschiedlicher Art, um sozusagen öffentlich inszenierte Erinnerungsvorgänge in Gang zu setzen und Vorgänge, in denen man versucht herauszubekommen, wo ist eigentlich, wie ist personale Verantwortung wahrgenommen worden, was ist mit Menschen geschehen, wie hat das Ganze funktioniert. Das kann man nur sozusagen dann auch am Detail durchdeklinieren.
Aber denken Sie denn, Entschuldigung, dass sich Opfer und Täter so ganz locker quasi an einen Tisch setzen und darüber reden, wie das damals zum Beispiel bei dem Verhör an dem und dem Ort abgelaufen ist? Wird das nicht auch psychologisch sehr schwierig?
Natürlich wird es auch schwierig sein und man kann es, glaube ich, auch nicht einfach nur auf die Begegnung von Opfern und Tätern reduzieren. Man kann ja doch auch sich die Vorgänge zunächst einmal bewusst machen, auch an dem, dass man klar nochmal macht, das ergibt ja auch zum Beispiel die Stasi-Akten enthalten ja nicht nur personelle Unterlagen, sondern auch sachgebundene Unterlagen. Also welches sind die Methoden und Ziele und so etwas gewesen? Das zu durchschauen hilft ja dann dem Einzelnen auch zu begreifen, warum hat das so und so funktioniert und warum habe ich auch da so und so darin funktioniert.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Man hat in den letzten Wochen und eigentlich auch vorher schon den Eindruck, dass mittels Stasi und IM-Verstrickung einzelner Politiker oder auch Funktionäre in der Universität zum Beispiel, dass die politisch ausgeschaltet werden sollen, weil sie noch Interessen der ehemaligen DDR einfordern und das einfach nicht ins politische Klima passt. Ich denke zum Beispiel an den Rektor der Humboldt-Universität, Hubert Fink, oder auch zum Beispiel Vertretern von politischen Parteien, eigentlich jetzt auch von der PDS oder vielleicht auch von der SPD, wo eben mit diesem Argument, was oft eben auch noch gar nicht bewiesen ist, dass er IM sei, auch so ein politischer Kahlschlag gemacht werden soll.
Ja, es ist sicher dies eines der gegenwärtig größten Probleme, dass Vergangenheitsaufarbeitung, sogenannte, sich vollzieht darin, dass man sie an einzelnen prominenten Personen kompliziert und dass da zum Teil auch durchsichtige andere Interessen dahinter sind. Der Tribunalsgedanke versucht gerade dem zu entgehen, indem er es von dort weglenkt und sagt, wir müssen ein Verhältnis zu dem Gesamt-DDR-System finden, auch um jetzt nicht unterschiedlos diskreditieren zu können, um auch unterscheidbar wieder zu sein und nicht sozusagen alle Katzen grau sein zu lassen. Gerade um solcher Differenzierungsmöglichkeiten willen ist ein gesellschaftlicher, öffentlicher Lernprozess nötig, damit es wegkommt von dieser Praxis gegenwärtig, einzelne Personen herauszustellen und zu diskreditieren. Da ist ja überhaupt kein leitendes Interesse, der Vergangenheit gerecht zu werden, sondern es sind ganz andere Interessen damit im Spiel. Und es wird zum Teil auch damit einfach kritisches Potenzial ausgeblendet. Und dies kann nicht gut sein, kann übrigens auch nicht für das gemeinsame Deutschland gut sein.
Gut, es wäre sicher noch viel dazu zu sagen. Wir müssen leider aus zeitlichen Gründen das Gespräch jetzt abbrechen. Wer sich übrigens für den Wortlaut des Textes interessiert, er ist gestern sowohl in der Frankfurter Rundschau dokumentiert worden, wie auch gestern, glaube ich, auch in der Taz. Da kann er nachgelesen werden. Ihnen recht schönen Dank für das Interview.
Ja, bitteschön.
Am 29. Dezember wurden drei Männer bei dem Versuch festgenommen, an der Küste Kubas zu landen. Ausgerüstet mit Waffen und Sprengstoff und, wie der Auftraggeber des Kommandos, Tony Cuesta in Miami, bestätigte, mit dem Ziel, Zitat, Fidel Castro und das kommunistische Regime zu stürzen und die Demokratie auf Kuba herbeizuführen. Die drei wurden von einem kubanischen Gericht wegen Planung von Terroranschlägen zum Tode verurteilt. Der 38-jährige Diaz gestand vor Gericht, der Auftrag der Gruppe habe darin bestanden, zum Beispiel in Kinos oder Restaurants Brände zu legen und wirtschaftlich wichtige Ziele anzugreifen. Zwei der drei Todesurteile wurden in lange Gefängnisstrafen umgewandelt. Ein Todesurteil wurde vollstreckt. Begleitet wurde der Prozess unter den Augen der Weltöffentlichkeit und bedacht mit Appellen zahlreicher prominenter politischer Repräsentanten. Ich habe zu mir ins Studio eingeladen drei Menschen, die sich mit der Situation Kubas beschäftigen, schon länger beschäftigen. In der westlichen Presse werden solche Vorkommnisse wie jetzt dieser Prozess, wie das vollstreckte Todesurteil gewissermaßen als die letzten Atemzüge der letzten totalitären kommunistischen Regimes dargestellt, wird dieser Prozess gewissermaßen auch als eine extreme Extremisierung der Zustände auf Kubas gewertet, eben weil Kuba so politisch auseinanderfällt. Stimmt das? Wie schätzen ihr das ein? Also
was?
ob diese Einschätzung beziehungsweise diese Darstellung genau jetzt dieser Ereignisse diesen Charakter eigentlich der Notwehr hat, diesen Charakter eben auch, dass das Regime auf Kuba, ich habe das jetzt eben in Anführungszeichen gesetzt, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, dass dieses Regime eben auseinanderfällt und versucht, so durch Drohgebärden gewissermaßen die Bevölkerung in Schach zu halten. So wird das im Moment auch so ein bisschen in der Presse dargestellt.
Also ich finde den Ausdruck Regime finde ich nicht so ganz angebracht. Oder den finde ich einfach nicht angebracht. Ansonsten ist für mich in erster Linie ist das ein Todesurteil. Also und eine praktizierte Todesstrafe, die lehne ich jetzt als solche erstmal ab. Und ich sehe das auch nicht als letzten Atemzug eines Systems gewissermaßen. eine völlige Fehleinschätzung, was in Kuba abgeht. Ich sehe das eher als so eine Art Notsituation, in der sich natürlich als so eine Art Notsituation, sage ich es nicht nochmal, in der sich vielleicht gewisse Stellen befinden und dann keine andere Lösung mehr sehen, als so eine Todesstrafe auch zu vollziehen. In dem Fall wurde es jetzt auch von öffentlichen Stellen erklärt, dass das auch symbolischen Charakter haben soll. Dass also weitere Anschläge und der Zusammenhang hier ist ja wichtig, wie sowas kam, wie so ein Urteil überhaupt zustande kam, also mit sowas nicht mehr vorkommen soll. Es soll also Abschreckungscharakter haben. Über das Pro und Contra kann man sich natürlich unterhalten.
Ich glaube, es ist auch wichtig, vielleicht zu sagen, dass heute stand in El País, dass der Minister für Auslandsminister Isidoro Malmierga heißt er, hat gesagt, also kubanischer Außenminister, dass das war diese Strafe, die Todesstrafe, wurde sehr also befürwortet von vielen Sektoren der kubanischen Bevölkerung. Ich war zwar nicht da, als die Todesstrafe, also als diese Diskussion in Gang war, aber als das geschehen ist, also diese Überfall und entsprechend die drei Typen festgenommen worden sind. Und insofern kann ich auch Ihnen also zustimmen, dass, weil ich, das habe ich auch gehört, ne, von vielen Leuten, die irgendwie so unheimlich viel Angst haben, also viele Kubaner, dass vor allem die älteren, ne, Kubaner, die sagen wir mal so 40, 50, 60 Jahre alt sind, das heißt die Leute, die Revolution auch mitgemacht hat, ne, äußern diese Angst, dass ja, womöglich Fidel jetzt anfangen würde, Konzessionen zu machen und aus der Isolation herauszukommen. Und alle zitieren so ein bisschen, was du vorhin noch sagtest, den Fall Nicaragua, als etwas, davon man lernen sollte. Insofern denke ich schon, dass in Kuba viele Leute es anders sehen als wir hier zum Beispiel, wo mehr eher eine ziemlich große Desinformation über Kuba herrscht.
Ich würde vielleicht auch noch mal kurz was noch dazu sagen wollen. Ich denke halt auch, es ist eine schwierige Sache mit Todesstrafe überhaupt. Das halte ich auch für eigentlich nicht angebracht, also Leute umzubringen, staatlicher Seite aus. Die andere Seite ist natürlich die schwierige Seite da drin, wie weit halt Konzessionen gemacht werden und vor allen Dingen für mich auch immer, wer beschwert sich denn darüber? Also wenn ich sehe, wer da seine Stimmen erhebt, das Weiße Haus, die haben ungefähr 2000 Schwarze in Todeszellen sitzen in den USA und die bringen ständig Leute um, die beschweren sich darüber, dass in Kuba seit langem wieder mal ein Mensch hingerichtet wurde, mit einem ganz speziellen Hintergrund. Muss man auch in einem Zusammenhang sehen, denke ich. Vor nicht allzu langer Zeit wurde zum Beispiel ein General hingerichtet, der in Drogenhandel verstrickt war. Da gab es dann nicht so diese Meldung wie jetzt, wo es sich halt um einen Gegner handelt, einen offiziellen Gegner. Und ich denke, in dem Rahmen muss man das sehen, obwohl ich es halt wirklich, wie gesagt, auch nicht unbedingt für angebracht halte. Wobei ich aber auch nicht denke, dass jetzt irgendwie mit einer neuen Welle oder mit einer Welle von Todesurteilen gegen Oppositionelle in irgendeiner Form, also gegen bewaffnete Oppositionelle zu rächen ist, weil ich denke, so blöd sind sie nicht, sich da so ans Messer zu liefern. Ich denke, das war ein Exempel, das statuiert wurde, um einfach zu zeigen, so geht's nicht.
Ich habe hier gerade was gehört von dem nicaraguanischen Weg, also von diesem Versuch eigentlich durch Konzessionen, so wenn ich das richtig verstehe, durch Konzessionen auch sich ein bisschen mehr quasi weltpolitisch Freiheit zu erkaufen, um beispielsweise eben auch an den Weltmarkt ranzukommen, auch an bestimmte technologische Güter ranzukommen und so. Kuba ist da ja eigentlich auch großen, ja, eben wirtschaftlichen Boykott ausgesetzt. Kannst du das mal beschreiben, diese Angst eigentlich der Kubaner vor diesen Konzessionen?
Also ich, Angst der Kubaner, so würde ich es nicht unbedingt sagen. Also ich hatte das Gefühl, dass da ziemlich also einige Unterschiede waren zwischen der Bevölkerung und ziemlich generationsbedingt. Ne? Also die am meisten also härter, sagen wir mal, oder sich auch sicherer in seiner Glaube an der Revolution und mit unbedingt viel Fidel an der Spitze. Sie sind mehr so diese Leute, die auch die Batista-Diktatur miterlebt hat, die Revolution mitgemacht hat, die Anfänge auch miterlebt und mitgearbeitet hat. Und dann hast du die ganz Jungen, ne? Die 18-Jährige oder so, die denken mehr so, ja, die wollen bestimmte Güter haben und warum können wir nicht einen Gurkmann und also diese Schiene. Und diese, also diese Ängste teilen mehr so eben diese, also ganz, ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben kann, aber so diese Leute, die das ganze Revolutionsprozess mitgemacht haben. Dann nochmal in diese drei Gruppen, die ich vorhin meinte, sind noch eine dritte Gruppe, ne? Sind die Leute, die eben nicht so jung sind, also nicht die 18-Jährige, und auch die, nicht die über 40, die die Revolution mitgemacht haben. Und die sind ein Stück kritischer. Ne? Die haben aber auch diese Ängste, sehen ein bisschen anders aus, hatte ich das Gefühl. Ne? Also es ist nicht diese Glaube, also nur die Revolution mit den Vorschriften wie vor 30 Jahren, heute auch, sondern mehr Glauben an bestimmte, dass bestimmte Reformen nötig wären. Aber es sind ja auch die Leute, die sagen, zum Beispiel Fidel hätte vor 3 Jahren zurücktreten müssen, aber um Gottes Willen nicht jetzt, in Mitte der Krise. Ja.
Wenn ich das von deiner Frage ausgehend vielleicht noch ein bisschen ergänzen kann, es ist ja durchaus so, dass schon ein gewisser Druck auf Kuba natürlich lastet in dem Zusammenhang, wie du es dargestellt hast. Wirtschaftliche Situation, Geständnisse nach außen und so weiter, wie weit geht Kuba da, also die kubanische Regierung meine ich damit, wie weit geht Mensch da und hier. Und das ist ein positives Beispiel eigentlich, hört sich mal komisch an, dass Kuba in dem Fall gesagt hat, nee, sie machen hier Politik mit dem Teil und sagen sich, sie haben jetzt die Todesstrafe hier vorgesehen und sie vollziehen. So hört sich makaber an, aber in dem Fall lassen sie sich einfach nicht so ins Zeugs reinreden. Das ist das eine. Das andere, denke dabei, ist, noch ja einfach die Zusammenhänge, wie es zu so einer Sachen kam. Also es ist bekannt, dass zurzeit wieder verstärkt Aktionen laufen von den USA aus, von Florida, von Miami aus, liegt ja furchtbar nahe, verstärkt Aktionen von der CIA direkt bestimmt, von der Regierung in den USA genehmigt, schwere Aktionen geplant sind, die dann solche Anschläge machen sollen, ähnlich wie in den 60er Jahren, ja. Und das ist also nicht irgendwie ein Einzeltäter oder eine Einzeltatgruppe, sondern das ist von der USA geplant und gesteuert, möchte ich wirklich sagen. Und das ist auch das wichtige Teil. Und deshalb gilt eigentlich die Todesstrafe vorwiegend eigentlich der Regierung der USA.
Ja, ich denke halt auch, es gibt da einen ganzen Haufen Gruppen, die in Miami oder in Florida überhaupt offen eine Invasion proben und das auch proben dürfen. Es gibt natürlich auch einen ganzen Haufen Beispiele, wie von hier aus versucht wird, weiterhin den Druck auf Kuba zu verstärken, ökonomisch. Es gibt leider dieses eine Beispiel, ist nicht besonders bekannt, mit Milchpulver. Also das ist was ganz Besonderes. Kuba hatte einen Vertrag, einen Liefervertrag mit der DDR, den hat die BRD gebrochen, um 22.000 Tonnen Milchpulver zu bekommen. Dieser Vertrag wurde nicht erfüllt, die haben die kubanischen Außenhandelsleute haben versucht, das aufzutreiben, sind in RGW-Staaten auch fündig geworden, hatten eine Zusage für die 22.000 Tonnen für 1.000 Mark ungefähr pro Tonne. Und dann hat die EG, das ist ganz besonders interessant, die EG hat das Kontingent für 4.300 Mark die Tonne aufgekauft und schaufelt es jetzt auf dem Butterberg oben mit drauf. Vollkommen schwachsinnig. Andere Beispiele dafür, dass Jelzin halt sagt, naja, das Öl wird jetzt nur noch von Russland per Cash bezahlt. Gleichzeitig kündigt er aber an, dass Russland seine Zuckerschulden an Kuba nicht bezahlen kann, weil angeblich kein Geld da wäre. Das sind alles Maßnahmen, wo ich denke, die gehen ganz klein in bestimmte Richtungen, um einfach das System auszuhebeln.
Aber wir haben es ja eigentlich davon mit von der Todesstrafe und wie, also im Prinzip von der Frage, wie setzt eine Regierung, nenn ich es mal, ihr System weiterhin durch. Dann kann ich nicht so schnell, denke ich, auf die wirtschaftliche Situation gehen. Gründe gibt es natürlich genug. Die gilt es natürlich zu erklären als Hintergrund, insbesondere im Zusammenhang mit Lateinamerika, das ist klar. Aber so schnell von dem Teil wegzukommen, finde ich eigentlich nicht okay.
Und wir haben jetzt noch eine Frage, und zwar von einer Hörerin oder einem Hörer.
Ja, es ist Traudel. Ich bin auch Mitglied der Inforedaktion. Ich finde das wahnsinnig makaber, wie schnell ihr mit absolut richtigen Sachverhalten, die niemand so abstreitet, also zum Beispiel Aushebelung von Kuba als ein Staat, der am Sozialismus festhält und so weiter, aber wie ihr mit solchen Argumenten was rechtfertigt oder euch zumindest um eine Position drumherum drückt, so sowas wie Todesstrafe, wo ich einfach denke, da muss man Position dazu beziehen. Und wenn ich dann höre, dass ihr als Argument sagt zum Beispiel, ja, das Volk war dafür, ja, dann, wenn ich so ein Argument höre, dann wird mir das ganz schlecht, weil ich so denke, für was ist denn jetzt die Bevölkerung der Bundesrepublik alles, ja? Also das ist ja nun mal eine sehr populistische Sache und das kann ja wohl nicht das Argument sein. Es kann auch nicht das Argument sein zu sagen, mit einer Todesstrafe wird abgeschreckt, wird effektiv abgeschreckt, weil es ist ja nun auch bekannt, dass man mit Strafen nicht abschrecken kann und vor allen Dingen auch nicht überhaupt nichts bewirkt, wenn man einen Menschen umbringt. Da muss man sich schon andere Möglichkeiten überlegen. Also ich würde eigentlich schon ganz gern mal noch hören, eure Position dazu, dass ein Mensch umgebracht wird und keine Aufrechnungsposition, wie viele Menschen die USA umbringt und so weiter und so fort, weil ich denke, durch so ein Vergleich, da wird der Tatbestand auch nicht relativiert, ja. Also ein Anspruch an ein sozialistisches Regime wäre doch, mit allen anderen Methoden von Umerziehung bis sonst irgendwohin vielleicht Menschen dazu zu bringen, dass sie sich anders verhalten, aber doch nie, dass also eine Todesstrafe, ein Beibehalten einer Todesstrafe zu einem legitimen Teil einer sozialistischen Regierung gehört. Soweit mein Einwurf und eben die Bitte an euch, da doch einfach mal Stellung zu beziehen. Also ich finde auch, dass man durchaus eine Regierung kritisieren kann, auch wenn man diese ganzen anderen Mechanismen, die im Moment laufen und dass jetzt Kuba in Bedrängnis gerät, auch wenn man das sieht, kann man doch trotzdem sagen, es gibt richtige und falsche Reaktionsweisen. Da würde ich ganz gerne eure Stellungnahme nochmal dazu hören.
Ja, also wenn ihr da kurz zum einen Teil vielleicht was sagen soll und vorbemerkt noch, Umerziehung geht natürlich in Kuba nicht gegenüber Leuten, die in den USA wohnen, so zweifelhaft das Wort überhaupt ist. Das Ganze ist natürlich jetzt keine Rechtfertigung, kann das nie sein. Also ich habe vorhin klar Position bezogen. Ich sehe das auch nicht begründet allein als Abschreckung und das funktioniert, sondern als Abschreckungsversuch sehe ich das natürlich. Ich sehe da auch kaum Abschreckung dahinter. Und das entsteht natürlich nur aus der Hilflosigkeit, damit umzugehen. Und wo die zu suchen ist, das gilt es natürlich noch genauer herauszufinden. So zu dem einen Teil würde ich das mal formulieren.
Ich denke auch. Also ich habe das vorhin auch gesagt, dass ich eigentlich prinzipiell das für sehr eine zweifelhafte Sache empfinde. Irgendwie über wenn irgendein Staat über irgendwelche Leute einen Tod verhängt, das denkt, das steht keinem Staat eigentlich zu in so einer Situation. Das ist eigentlich meine Position. Ich denke halt nur, und ich denke, deswegen sind wir auch sehr schnell auf eine andere Ebene gekommen oder haben das auch versucht, ziemlich schnell, weil einfach die Desinformation hier so groß ist, dass vielleicht auch, um irgendwie verstehen zu können, was da läuft, also eben was Winnie eben auch gerade gesagt hat, die Hilflosigkeit da auszudrücken, also zu sagen, naja, wie stehst du denn eigentlich da und was kannst du denn gegen das machen? Also gegen die Aggressionsversuche von außen auch ständig. Und da kann ich in irgendeiner Form nachvollziehen, wieso es dazu kommt. Richtig finde ich deswegen noch nicht. Und das war halt eher so das Spannungsfeld, in dem wir halt uns da versucht haben zu bewegen.
Ich wollte noch ganz kurz was sagen. Also ich weiß nicht, vielleicht meintest du auch, was ich vorhin sagte über die Kubaner. Und ich hatte es für nötig gefunden, es zu erwähnen, gerade weil, also ich zum Beispiel bin absolut gegen eine Todesstrafe, egal in welcher Form. Und in dem Fall, speziell im Fall Kuba, finde ich, Also ich weiß nicht, meine ganz persönliche Meinung, ein Fehler. Ja, ich glaube, dass ich habe noch nicht verstanden, warum müsste man das machen aus der Gesichtspunkt der kubanischen KP oder aus der Gesichtspunkt von Fidel. Also das habe ich noch nicht die Logik verstanden. Gut, aber ich wollte auf jeden Fall nur klar machen, dass wir dürfen auf keinen Fall, weil die offizielle Presse hier und überall, wenn du El País also, oder egal welche Zeitung nimmst, ist es werden nur die Horrormeldungen genommen und wird so geredet im Namen der kubanischen Volk. Und gerade was wirklich sie meinen und was sie überhaupt von was sie überhaupt sagen, egal ob es richtig oder falsch oder wie oder was, da kriegst du überhaupt nirgendwo was zu lesen, ne?
Ja, ich also da stimme ich dir auch zu. Nur meine ich, dass wir nicht den Fehler dann machen dürfen, dass wir zu Dingen, die also ich jetzt mal auch aus einer linken Position sehr falsch finde, dann darüber, also die relativieren oder darüber hinweggehen. Also das finde ich gerade der Fehler, wo ich denke, Radio Dreieckland oder wir werden dann auch unglaubwürdig. Hm? Also wenn sozusagen als Gegengewicht, weil in der Presse also natürlich das benutzt wird, um noch mehr Angriffe zu fahren gegen Kuba, wir dann sozusagen die ganze, also dieses Todesurteil oder diese Todesstrafe relativieren, das finde ich unglaubwürdig. Und da finde ich auch, dass, also ich, in der Internationalismusreihe war ja so ein längeres Gespräch mit Leuten aus Kuba, die da sehr differenziert eigentlich auch an ihre eigene innere Entwicklung drangegangen sind. Also kann ich mir gar nicht so vorstellen, also dass es da nicht auch Widersprüche gibt und das finde ich halt wichtig, das zu benennen. Aber ich mache jetzt mal Schluss, ja?
Okay, und ich möchte quasi da auch Schluss machen, dahingehend, jetzt wird gemurrt, dahingehend, dass ich denke, wir werden jetzt hier im Laufe des Gesprächs eben auch nochmal auf den Charakter des kubanischen Staats eben auch als Staat gekommen. Und ich denke, hier ist sowieso auch nochmal die Frage zu stellen, was denn ein Staat sich eben ja in dieser Diskussion um Todesstrafe anmaßen kann oder nicht.
Wobei ganz kurz vielleicht noch anfügen wollte, möchte schon kurz erwähnen, dass Ortega zum Beispiel in Nicaragua kurz nachdem er dann etwas mehr zu sagen hatte, also als erstes die Todesstrafe abgeschafft hat. Das nenne ich ein fortschrittliches Vorgehen. Jetzt dennoch hier aus meiner Sicht, aber das war bekanntlich in Nicaragua und eben eher, also in Lateinamerika, nicht hier.
Vielleicht sollten wir einfach irgendwann demnächst auf Radio International da nochmal länger drüber diskutieren. Ich finde, es besteht eine Notwendigkeit.
Es besteht eine Notwendigkeit.
Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Januar 1992.
Ja, aufgrund der jetzt doch länger gewordenen Diskussion zu Kuba reicht uns jetzt die Zeit nicht mehr für den Algerien-Beitrag. Den Algerien-Beitrag werden wir dann entweder jetzt am Montag senden oder dann im Laufe der Woche in einem der anderen Infos unterbringen. Stattdessen kommen wir jetzt schon zu den Veranstaltungshinweisen. Das sind nämlich eine ganze Menge. Ich fange mal an. Zwei Veranstaltungen finden heute Abend statt im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54. Zum einen findet dort die Jahresmitgliederversammlung statt, heute um 19.30 Uhr, auf der auch über die Arbeit des RC im Jahr 92 auch beraten und diskutiert werden soll. Also vielleicht schon wichtig, da auch zu kommen. Zum anderen findet auch eben dort statt, zumindest ist da erstmal Treff, der Südbayerischen Aktionsbündnisses gegen Abschiebungen um 20 Uhr. Also auch heute im RC.
Heute Abend findet eine Podiumsdiskussion statt. Brennpunkt Stühlinger Kirchplatz. Versagt die kommunale Drogenpolitik? Fragezeichen. Heute Abend 20 Uhr in der Frohen Einkehr in der Lehnerstraße 19. Es dreht sich also um Drogenpolitik. Mit dem Aufruf Kein Knast für Hasch wird das Ganze eben auch noch fortgesetzt. Und zwar gibt es da ein Tagesseminar am Samstag. Das Ganze findet dann im RC, im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 statt. Ich denke, diese Drogenpolitik als Thema drängt sich im Moment deswegen eben auch auf, weil sich die CDU in dem sogenannten Bürgerbrief Stühlinger erdreistet hat, unter dem Stichwort Das Herz des Stühlingers ist umgekippt gegen Drogenabhängige und, wie sie schreiben, Randgruppen zu hetzen in einer übelsten Weise. Und in diesem Zusammenhang ist hier auch eine Orientierung über Drogenpolitik, Auswege aus dieser Drogenpolitik nötig.
Dann möchte ich noch auf einige Vorträge aufmerksam machen, die auch heute Abend stattfindet. Ihr könnt heute Abend also sehr viel noch unternehmen, wenn ihr da noch nichts vorhabt. Zum einen findet heute um 20 Uhr ein Vortrag von Asad Kerala über religiöse Hintergründe politischer Konflikte in der arabischen Welt statt. Der Vortrag findet in der KHG, in der katholischen Hochschulgemeinde in der Lorettostraße statt und wird wahrscheinlich sehr interessant. Einige werden ihn sicher noch kennen aus Vorträgen, die er während des Golfkrieges gehalten hat. Zum anderen findet ein Vortrag vom BUND statt, und zwar zur Sonnenenergienutzung mit DSHIPSS. Ja, was ist jetzt das?
Also, das kann man dann auch Chips nennen.
Hm? Ah, naja, der Ökologe unter uns. Also es ist hier erklärt, das ist nämlich eine dezentrale Solaranlage mit Nahwärmenetz und Sommer-Winterspeicher. Und mit diesem System soll es angeblich möglich sein, in einem Neubaugebiet wie etwa in dem Rieselfeld, also ganze Stadtgebiete emissionsfrei und wirtschaftlich mit Heizenergie und Warmwasser zu versorgen. Wer wissen will, wie das genau technisch und sonst wie vonstatten geht, der muss heute gehen zur Ökostation des BUND, und zwar ist das am Flückinger See, also unweit der Wiesen, in dem man im Sommer immer so schön liegen kann. Und noch ein weiterer Vortrag, beziehungsweise zwei, ist auch kein richtiger Vortrag. Das eine ist eine Lesung der türkischen Schriftstellerin Velika Scheinhardt, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Die findet heute um 20 Uhr im Südfind statt. Und noch ein letzterer Termin für heute, auch um 20 Uhr in Mülheim. Und zwar findet dort eine Veranstaltung zum Thema das duale Müllsystem statt. Was hat der Bürger von ihm zu erwarten? Diese Veranstaltung ist organisiert vom Arbeitskreis Müll, der AGUS, der Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Markgräferland. Und dort sollen so Fragen beantwortet werden wie: Was kommt in Zukunft in die grüne und was in die gelbe Tonne? Wie sauber muss der Müll gewaschen werden? Welche Auswirkungen hat der grüne Punkt auf die vorhandenen Mehrweg-Pfandsysteme? Werden die erfassten Abfälle auch wirklich sinnvoll wiederverwertet? Wird das gewünschte Verhalten, die Müllvermeidung, durch das duale System verstärkt oder eher behindert? Heute 20 Uhr in Mülheim im Hotel Bauer nahe am Bahnhof.
Eurotopia. Radio Dreieckland begleitet im Februar und im März Eurotopia, eine Produktion des Theater Freiburg. Zu hören gibt es Interviews, Berichte und Porträts der beteiligten KünstlerInnen und Live-Übertragungen aus der Kammerbühne des Theater Freiburg. Von Februar bis März im Programm von Radio Dreieckland. Eurotopia.